Morgen auch von mir. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so bei den vergangenen Predigten, da war schon so viel drinnen. Und dieses Lied, was wir jetzt gesungen haben, ist wirklich das perfekte Gebet vor dieser Predigt. Aber generell, wenn wir uns mit diesem Epheserbrief befassen, wenn wir einfach darin forschen, wenn wir ein bisschen graben. Der Epheserbrief, das kommt einem so vor wie so eine riesengroße Schatztruhe, die voll ist mit geistlichen Schätzen. Ja, geistliche Reichtümer, die wir jetzt der Reihe nach erkennen. Und wir machen heute weiter mit Kapitel 2, mit den ersten 7 Versen. Und das ist ein Text, der passt sehr, sehr gut zum Abendmahl, das wir gerade gefeiert haben. Der passt auch sehr, sehr gut zu der Taufe, die vor 2 Wochen hier gefeiert worden ist. Ich habe die Predigt mit dem Titel genannt: Vom Tod zum Leben, wo wir einfach anschauen wollen gemeinsam, wie unser Zustand früher ohne Jesus war, eben tot, und wie der Zustand jetzt ist, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und Paulus nimmt uns im Epheserbrief so ein bisschen mit auf eine, ja, man kann sagen, so eine geistliche Achterbahnfahrt. Es geht rauf und runter stimmungsmäßig. Wir waren Kapitel 1, die letzten Verse, wo sich Paulus praktisch überschlagen hat vor Begeisterung. Wer Jesus ist, wie groß er ist, wie groß seine Macht ist. Dann aber auch, wie groß Jesus in uns ist, wie sehr er uns beschenkt hat, wie groß, wie wunderbar die Gemeinde ist, die er geschaffen hat, in der er selber wirkt, wo er das Haupt ist, wo er derjenige ist. Wie wir dann gelesen haben im letzten Vers, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, wo Gottes ganze Fülle in der Gemeinde drinnen ist. Man merkt wirklich, wie Paulus in Schwärmen gerät, und wir als Gläubige können da wirklich mit Paulus mit in Schwärmen geraten, wer wir sind durch Jesus. Und in den Liedern vorher haben wir schon ganz, ganz viel davon gesungen, was die Botschaft der heutigen Predigt auch ist, wo wir wirklich in Staunen geraten, was Jesus, unser allmächtiger König, der Schöpfer aller Dinge, in uns gewirkt hat, wie er uns eben aus dem Tod ins Leben gerufen hat. Aber zu Beginn, in den ersten Versen, da nimmt uns Paulus erst einmal nochmal auf den Boden der Tatsachen. Er holt uns von diesen höchsten Höhen, sage ich jetzt einmal, holt er uns nochmal absolut auf den Boden der Tatsachen. Die ersten 3 Verse beschreiben, wie unser Leben ohne Jesus ausgeschaut hat, wie unser Leben ausgesehen hat, bevor Jesus uns eben dieses neue Leben geschenkt hat. Und ich lese die ersten 3 Verse vor. Da heißt es: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Also Paulus beschreibt hier den Zustand der Menschheit, die ohne Jesus leben, die erlösende Kraft von Jesus Christus noch nicht erfahren haben. Paulus schreibt hier zunächst, sie sind tot, tot durch Übertretungen und Sünden. Das ist so ein bisschen eine Bankrotterklärung, oder wenn du das Auto in die Werkstatt bringst zum Pickerl machen, dann wäre das Diagnose Totalschaden. Ja, also es ist nicht, die Menschheit ist nicht leicht angeschlagen, die Menschheit ist nicht leicht fehlerhaft. Oder wie es uns der Humanismus lehrt, eigentlich ist der Mensch gut, man macht halt einige Fehler. Das findet man auch in einigen Religionen oder in den meisten Religionen, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er eben nur durch Fehler, Sünden und Schwächen, dass er etwas entstellt ist und diese Dinge korrigieren muss. Die Bibel vermittelt uns aber ganz, ganz ein anderes Bild und sagt uns beinhart, wir waren tot in unseren Übertretungen, in unseren Sünden. Mit Übertretungen und Sünden meint Paulus hier alles, was wir an falschen Dingen tun, all unsere schlechten Taten. Er meint aber auch gute Dinge, die wir nicht gemacht haben, die wir unterlassen haben, obwohl wir sie tun hätten sollen, zu denen uns Gebot Gottes auffordert. Er meint auch unsere schlechten Gedanken, unsere schlechten Gefühle, alles Negative, was wir im Herzen haben. falsche Begierden, falsche Ziele, falsche Sehnsüchte, von denen wir nachher noch mehr hören werden. Aber Paulus fasst das alles zusammen und sagt, ihr wart tot in diesen Übertretungen, in diesen Sünden. Aber was meint er damit, dass er sagt, ihr wart tot? Natürlich waren die Epheser, die Gläubigen damals, die haben ja körperlich gelebt, das ist ganz klar. Aber er meint, sie waren geistlich tot. Sie waren ohne Kontakt zu Gott. Sie waren ohne Beziehung zu Gott. Und das geht zurück schon auf den Sündenfall, wo Gott Adam und Eva gesagt hat, ihr dürft alles machen. Ihr dürft nur nicht von diesem Baum der Erkenntnis, ihr dürft nur nicht von diesem Baum essen, diese verbotene Frucht essen. Denn an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und wie wir wissen, haben sie danach noch hunderte Jahre weitergelebt. Aber trotzdem sind sie gestorben. Und das, was gestorben ist, ist eben die Beziehung zu Gott. Der Kontakt zu Gott, diese enge Gemeinschaft, die sie im Garten Eden damals hatten. Von dem Zeitpunkt an ist der Mensch geistlich tot. Und wir kommen auch schon geistlich tot zur Welt. Und die Bibel macht es an verschiedenen Stellen deutlich, dass wenn wir geistlich tot sind, dann sind wir überhaupt nicht in der Lage, dass wir geistliche Dinge, geistliche Wahrheiten, Verheißungen Gottes, dass wir das verstehen und mit dem Herzen erkennen können. Dann sind wir gar nicht in der Lage, diese Dinge aufzunehmen, zu erfassen, in unserem Leben anzuwenden. Gerade auch all diese wunderbaren Dinge, die wir im ersten Kapitel des Epheserbriefes schon gelesen haben, all diese Fülle, die wir in Jesus haben, die können wir nur dann fassen, wenn Gott uns wieder dieses Leben schenkt. Der natürliche Mensch vernimmt nichts davon. Und da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Also nur dann, wenn der Geist Gottes zu uns spricht, nur dann, wenn der Geist Gottes unser Herz, unseren Geist öffnet, können wir diese Dinge wahrnehmen. Ansonsten sind wir vor Gott wie ein Leichnam für uns ist. Ein Leichnam ist tot, der ist gefühllos, der spürt nichts, der ist kalt. Genauso sind wir Gott und seinem Wort gegenüber, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte gegenüber. Wir sind tot, wir wollen nichts davon wissen, wir können auch nichts davon annehmen. Und Paulus schreibt dann weiter, ihr habt gelebt, ihr seid nach der Art dieser Welt gewandelt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Was Paulus hier meint mit Art dieser Welt, ist praktisch der Zeitgeist, ist das, was die Welt, was die Gesellschaft prägt. Und da finden wir in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, immer wieder diesen Gegensatz. Gemeinde, der Leib Christi und dann aber die Welt, die Menschen, die ohne Gott leben, die sich vom Geist dieser Welt, die sich vom Zeitgeist prägen lassen. Im ersten Johannesbrief wird ziemlich deutlich sogar herausgestellt, dass da Feindschaft herrscht zwischen der Welt, zwischen dem Geist der Welt, zwischen dem, was diese Welt prägt und dem Reich Gottes, dem, was Gott gefällt, was nach seinem Willen, nach seinen Geboten ist. Und Paulus schreibt hier, auch ihr, mit ihr meint er übrigens die Heidenchristen, das haben wir auch im ersten Kapitel schon gesehen, wie er zwischen ihr und wir in der Ansprache unterscheidet. Ihr sind die Heidenchristen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und mit wir meint er dann die Judenchristen. Aber da hören wir dann in der Predigt von Christoph Ritter mehr darüber. Aber hier spricht er eben an, auch ihr, die ihr jetzt an Jesus glaubt, ihr habt genauso gelebt. Ihr wart genauso bestimmt vom Zeitgeist. Ihr habt euer Leben genauso prägen lassen, eure Werte prägen lassen von dem, was in der Welt ist, was in der Welt regiert. Und dann schreibt er ziemlich drastisch, wer in dieser Welt regiert. Da schreibt er vom Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, der Mächtige, der in der Luft herrscht. Und das meint in der Bibel immer Satan. Das meint ein Teufel, der in der Bibel sogar als Gott dieser Welt bezeichnet wird. Als Herrscher dieser Welt, der die Menschen, die ohne Gott leben, beeinflusst, gefangen hält Und wie wir in der Bibel lesen, der das Ziel hat, das Leben der Menschen zu vernichten und zu zerstören. Das ist etwas, das hört man heute nicht gerne. Also Satan, Teufel, das sind alles Dinge, mit denen wollen sich wenige Menschen auseinandersetzen. Aber wenn wir unsere Welt betrachten, wenn wir uns anschauen, was hier in der Welt geschieht, dann sieht man dermaßen viel Not, dermaßen viel Elend und Leid. So viele kriegerische Konflikte, so viele Perversitäten, so viele Gewalt und Gräueltaten, so viele Brutalitäten, wo man denkt, das gibt es nicht. Wie kann der Mensch so sein, wo der Humanismus doch lehrt, wir sind doch so alle so gut. Wo wir schon merken, die Bibel liegt mit ihrer Diagnose hier nicht weit weg, da trifft es genau auf den Punkt. Satan, der Gott dieser Welt, herrscht, er regiert, er beeinflusst die Menschen und er probiert das Leben der Menschen zu vernichten und zu zerstören. Und Paulus sagt eben auch, ihr Gläubigen, ihr wart, ohne es zu wissen, ihr wart auch unter der Herrschaft vom Satan. Ihr wurdet geprägt und ihr habt, wie es hier heißt, auch zu den Kindern des Ungehorsams gehört. Im Neuen Testament, wenn von Ungehorsam die Rede ist, ist damit immer der Ungehorsam gegenüber Gott gemeint. Dass der Mensch lebt, wie er will, dass der Mensch lebt, wie es seinen eigenen Vorstellungen entspricht, aber sich eben nicht nach Gottes Wort richtet, sondern im Gegenteil sogar das tut, was Gott entgegenwirkt. Und in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 3 und 4, da wird sogar erklärt, dass Menschen, die jetzt vom Geist dieser Welt beherrscht werden oder die eben unter der Herrschaft Satans sind, dass sie gar nicht erkennen können, wie wunderbar die Botschaft des Evangeliums ist. Da schreibt Paulus, ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Also dieses wunderbare Evangelium, dieses herrliche, helle Licht von Christus, von dem wir vorher gesungen haben in den Liedern, das können die Menschen ohne Jesus Christus gar nicht erkennen. Sie sind verblendet vom Satan, vom Gott dieser Welt. Ihre geistlichen Augen sind blind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Lied, was wir jetzt gesungen haben, Herr, öffne du mir die Augen, dass es wirklich das Gebet für uns ist, für uns als Gemeinde, aber dass wir das auch beten. Für all unsere Freunde, für all unsere Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Sie können das Evangelium nicht erkennen. Ihr Herz, ihr Geist ist verblendet und Gott muss Offenbarung schenken. Wir lesen dann weiter. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches. Hier spricht Paulus also das erste Mal von wir und schließt eben die Judenchristen mit ein und macht dadurch klar, sie sind überhaupt nicht besser wie die Heidenchristen, wie die Gläubigen aus den nicht-jüdischen Völkern. Sie sind genauso gefangen, wie es hier heißt, in den Begierden unseres Fleisches. Und was Paulus hier meint mit Begierden des Fleisches, das ist weit, weit mehr wie sexuelle Sünden. Natürlich, das fällt auch mit hinein, das ist ein großer Teil davon, oder leider haben diese sexuellen Sünden große und katastrophale Auswirkungen. Aber so im kirchlichen Sprachgebrauch ist es ein bisschen so vermittelt worden, die Lüste, die Begierden des Fleisches, da geht es rein um sexuelle Sünden. Aber Paulus meint hier viel, viel mehr. Er meint mit Begierden des Fleisches praktisch ein Leben nach meinem Willen, nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen. Es geht um mich, es geht um meine Karriere, es geht um meinen Luxus, es geht um das, was mein Leben ausmacht, was mein Leben prägt. Er kann damit sogar religiösen Eifer und Ehrgeiz meinen. Paulus war ein frommer Mann, Paulus hatte die beste Ausbildung, Paulus hat das Alte Testament auswendig gekannt. Er wurde in den Schriften jeden Tag unterrichtet. Trotzdem schließt er sich hiermit ein und sagt, er hat nach den Begierden des Fleisches gelebt. Sein frommes Leben war nicht im Gehorsam Gott gegenüber, sondern ihm ist darum gegangen, selbst gut dazustehen. Das sehen wir bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten oft, wie Jesus mit ihnen diskutiert. Sie probieren eben wirklich fromm zu wirken. Sie wollen Lob haben von anderen. Und das kann sogar in der Gemeinde passieren. Das kann sogar sein, dass jemand ja auch hier nach Anerkennung, nach Lob von anderen strebt. Es kann sein, dass sich jemand in der Gemeinde, in der Kirche hoch hinaufarbeiten will, damit die Leute staunen, ihm auf die Schulter klopfen und begeistert von ihm sind. Das meint Paulus hier mit Begierden des Fleisches. Wenn sich unser Leben um uns dreht, das können Hobbys sein, das kann Sport sein, das kann alles Mögliche sein, das kann meine Gesundheit sein. Alles Dinge, die uns wichtiger werden als Gott und sein Wille für unser Leben. Und dann als Letztes sagt er eben noch, ihr wart Kinder des Zorns von Natur aus. Das ist jetzt wieder so ein Thema, was nicht, ich sage jetzt mal, beliebt ist, dass Gottes Zorn auf den Menschen ruht. Gottes Zorn ruht auf den Menschen, die ohne Jesus Christus leben. Und es ist ein gerechter Zorn. Es ist ein gerechter Zorn wegen all der Sünde, wegen all der Schuld, von der wir jetzt gelesen und gehört haben. Und das ist der Zorn Gottes, wie wir dann wissen im Evangelium, den Jesus Christus auf sich genommen hat, wo wir in Johannes 3, Vers 36 lesen, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und das ist auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Die Menschheit ohne Jesus steht unter dem Zorn Gottes. Natürlich reden wir viel lieber von der Liebe Gottes und keine Angst, da kommen wir jetzt gleich ausführlich darauf. Aber der Zorn Gottes ist genauso ein wichtiges Thema. Wir müssen begreifen, dass Gott als gerechter Gott gar nicht anders kann, als zornig auf Sünde, auf Schuld zu sein und dass wir alle es verdient hätten, diesen Zorn Gottes zu spüren, abzubekommen. Und damit wir jetzt die wunderbare Botschaft des Evangeliums verstehen, ist eben zuerst wichtig, dass wir verstehen, in was für einem verlorenen, in was für einem verdorbenen Zustand wir ohne Jesus waren. Das ist genauso wie wenn ein Mensch, der krank ist, der gesund werden will. Es ist wichtig, wenn er zum Arzt geht, dass er eine richtige Diagnose bekommt und dann die richtige Therapie, Medizin oder sogar Operation. Wenn jemand Krebs hat, wird es ihm nichts helfen, wenn er operiert werden muss und er entscheidet sich, das Ganze nur mit Aspirin zu behandeln oder auf eine Kur ans Meer zu fahren. Das ist dumm, das ist fahrlässig, das führt zum Tod. Das ist absolut am Ziel vorbei, das bringt nichts der Krankheit gegenüber. Und genauso ist es mit uns, wenn wir unseren verlorenen Zustand ohne Jesus sehen, dann hilft es nichts, wenn wir probieren, frommer und besser zu leben, die Gebote Gottes einzuhalten, regelmäßig in die Kirche, in die Gemeinde zu gehen, unsere Kinder gut zu erziehen, das sind alles gute Dinge, wichtige Dinge, aber sie können uns nicht retten aus dem verlorenen Zustand. Aber jetzt kommen wir zur guten Nachricht, zum neuen Leben durch Jesus Christus. Aber Gott heißt es zu Beginn und wir wissen alle, wenn ein Aber kommt, dann gibt es einen wichtigen Umbruch. Wenn man zu jemandem sagt, du hast dich sehr bemüht, aber, und dann geht's los, dann hagelt es die Kritik. Oder ich sage zu meiner Frau, Schatz, es hat recht gut geschmeckt, aber das Kompliment ist komplett fehlgeschlagen, das hätte ich mir sparen können. Es bleibt nur das Negative haften. Und hier ist Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes diesmal umgekehrt. Mit diesem Aber Gott wird der Blick jetzt weggerichtet von uns, von unserer Verdorbenheit. In den ersten drei Versen haben wir nur davon gelesen, was der Mensch tut. Dass er in Sünden wandelt, nach den Begierden lebt und so weiter. Jetzt kommt aber Gott und Gott tritt auf den Plan. Jetzt lesen wir Gottes Rettungsplan, jetzt lesen wir davon, wie Gott eingreift, wie Gott sich als Retter offenbart und was Gott macht, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Hier haben wir jetzt einen wunderbaren Umschwung, kann man sagen, von diesem Tal der Finsternis, Tal der Verlorenheit, Tal der Verdammnis, hin zum Leben in Jesus, hin zu dieser Herrlichkeit, von der Paulus schon im ersten Kapitel so viel geschrieben hat. Jetzt kann man einen Blick auf das richten, was Gott mit unserem Leben machen will, wie er unser Leben verändern will. Und da lesen wir zuerst, er ist reich an Barmherzigkeit. Damit ist gemeint, es trifft uns nicht die gerechte Strafe Gottes, die uns eigentlich alle hätte treffen müssen. Sondern stattdessen ist Gott barmherzig. Er erbarmt sich über uns. Er macht alles, um diese Strafe, die wir verdient hätten, von uns abzuwenden. Wir lesen dann von seiner großen Liebe, die er uns erwiesen hat. Von seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und da lesen wir an anderen Stellen in der Bibel, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir verloren, als wir verdorben waren, als wir Sünder waren. Die Bibel sagt sogar, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Als wir gegen ihn waren, da hat er sich eben in seiner reichen Barmherzigkeit trotzdem uns in seiner Liebe, in seiner großen Liebe zugewandt. Und wie wir zum Beispiel in 1. Johannes 4 lesen, Vers 8, da heißt es, Gott selber ist die Liebe. Es entspricht seinem Wesen. Gott kann gar nicht anders, als zu lieben und uns seine unendliche Liebe zu erweisen. Und die Bibel sagt uns auch klar, wie Gott bewiesen hat, dass er uns liebt und wie groß diese Liebe ist. Das sehen wir allein schon in diesem wohl bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist eine Liebe, die können wir nie begreifen, die werden wir nie erkennen. Deswegen werden wir in einer zukünftigen Predigt dann, in Kapitel 3, werden wir in Vers 19 zum Beispiel lesen, wie Paulus darum betet, dass wir als Gläubige immer mehr diese Liebe Christi, die er am Kreuz gezeigt hat, die er am Kreuz bewiesen hat, dass wir immer mehr diese Liebe erkennen. Und Paulus schreibt, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist eine Liebe, die ist für uns zu groß, die ist für uns nicht fassbar. Die muss uns Gott durch seinen Geist offenbaren. Die muss uns sprachlos werden lassen, die muss uns wirklich nur in Staunen, in Anbetung bringen, was wir zuerst mit den Liedern gemacht haben. Die muss dazu führen, wo wir gesungen haben, mit meinem ganzen Leben möchte ich Gott die Ehre geben, ich möchte ihn erheben. Wir haben gesungen, Gott ist unser König, Christus ist unser König. Das muss dann die Reaktion sein, nicht aus Zwang, sondern einfach aus Dankbarkeit. Wenn wir verstanden haben, wie verdorben wir waren, wie verloren wir waren und wie sehr uns Jesus Christus geliebt hat und immer noch liebt. Seine Liebe gilt jedem Einzelnen von uns. Das ist eben die gute Botschaft, das ist die gute Nachricht, das ist die frohe Botschaft, die wir auch zu verkündigen haben, dass Gottes Liebe uns allen gilt und dass er alles getan hat, um uns, um jeden Einzelnen, ja um die ganze Welt zu retten. Und als nächstes lesen wir, er hat uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Jesus ist nicht nur für uns gestorben und hat für unsere Schuld beglichen. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und das ist gerade vor 2 Wochen bei der Taufe so gefeiert worden. Wir sind mit Christus begraben, wir sind mit Christus aber auch auferstanden zu neuem Leben. Wir sind lebendig gemacht worden mit ihm. Und das hängt wieder zusammen mit Epheser 1, mit diesem Vers, wo Paulus die Kraft Gottes beschreibt, mit der er gewirkt hat, um Christus aus den Toten aufzuerwecken. Mit dieser gleichen Kraft, heißt es in Epheser 1, wurde er in uns wirksam. Gott hat die gleiche Kraft anwenden müssen, die er gebraucht hat, um Jesus von den Toten auferstehen zu lassen, um uns zum Glauben zu führen, um uns lebendig zu machen, um uns mit Jesus lebendig zu machen, um uns das neue Leben zu schenken. Das ist diese gleiche Kraft, die wirklich, ja, die ist unfassbar. Thomas Watson hat einmal gesagt, die Kraft Gottes zeigt sich in der Bekehrung von Seelen. Die gleiche Kraft zieht einen Sünder zu Gott, die Christus aus dem Grab in den Himmel zog. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir als ehemals Tote, geistlich Tote, wir haben überhaupt nichts machen können. Aber Gottes Kraft, Gottes allmächtige Kraft hat wirksam werden müssen, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns das neue Leben zu schenken. Und da können wir uns gut vorstellen, dass wenn Gott so seine Kraft anwendet und unser Leben neu macht, mit Christus uns lebendig macht, wie es hier heißt, dann verändert das natürlich auch unser Leben. Und einfach nur ein paar Bibelstellen, ich werde es nicht mehr sagen, ich werde sie nur vorlesen. Die berühmte Stelle in 2. Korinther 5, 17 und 18, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Oder Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Oder Galater 3, 26 und 27. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und im Neuen Testament findet man ganz, ganz viele Stellen. Gerade dieses in Christus, Christus in uns, das zieht sich ja vor allem durch den Epheserbrief, weil Paulus das so deutlich machen will. Christsein bedeutet nichts anderes, dass ich in Christus bin, dass ich in Christus versetzt wurde und dass Jesus Christus in mir lebt. Dass er sein Auferstehungsleben in mir und durch mich führen will. Dass er in uns als Gemeinde lebt. Wir sind sein Leib, sagt die Bibel. Wir als einzelne Gläubige, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Christus lebt durch den Heiligen Geist in jedem von uns und möchte sich in uns verherrlichen und möchte dieses neue Leben zur Gestaltung kommen lassen. Ja, er möchte, das ist auch dieses zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sind nicht wir, sondern das ist Christus in uns. Und genau das Gleiche, was Jesus damals gemacht hat. Jesus ist gekommen zu retten, zu erlösen, Menschen zu lieben, Menschen zu befreien. So will Gott jetzt seine Gemeinde gebrauchen. Gemeinde ist eine Art Rettungsschiff, das Gott wirklich in die dunkelste Finsternis schickt. Und durch die Gemeinde möchte sich Jesus Christus offenbaren, möchte durch uns die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Und dieses neue Leben soll uns eben immer mehr begeistern, soll uns immer mehr prägen. Alles, was uns Jesus verspricht, im Korintherbrief heißt es einmal, in ihm, in Christus, ist auf alle Gottesverheißungen das Ja und Amen. Das heißt, in Jesus, haben wir auch schon im Epheserbrief gelesen, haben wir jeden geistlichen Segen, Gottes Frieden, seine Hoffnung, seine Kraft, von der Mauritz gepredigt hat. All das ist in uns wirksam geworden, weil wir Jesus empfangen haben, weil Jesus in uns lebt. Jesus ist praktisch dieses All-Inclusive-Paket, mit dem wir wirklich alles Gute empfangen haben, was Gott uns nur geben will. Und das soll unser Leben prägen und neu machen. Und Paulus ist da so begeistert, dass er einen kurzen Einschub macht mit Aus Gnade seid ihr errettet, wo er eben nochmal darstellen oder klar machen will, wir haben nichts beigetragen, es ist Gottes Gnade, die uns gerettet hat. Aber dazu wird der Gerhard dann nächste Woche vor allem predigen. Und in Vers 6, er hat uns auferweckt, er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Paulus steigert das nochmal. Das macht überhaupt diesen Epheserbrief aus, dass man das Gefühl hat, Paulus steigert sich beim Schreiben oder beim Diktieren wirklich hinein. Paulus überschlägt sich förmlich. Jetzt haben wir das neue Leben, das wir hier jetzt schon leben dürfen, wo wir Jesus schon jetzt gegenwärtig in unserem Leben erfahren dürfen. Aber dann sagt er, ihr seid bereits in den Himmel eingesetzt, ihr seid Himmelsbürger, ihr seid jetzt schon mit Jesus verbunden. Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt so einen mystischen zweiten Leib schon im Himmel haben, aber von unserer Stellung her. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er Jesus Christus, dann sieht er uns wirklich mit Jesus eingesetzt. Dann sieht er die Gemeinde, wie wir auch in Kapitel 1 gelesen haben, erfüllt mit der ganzen Fülle. Auch im Kolosserbrief heißt es mal, wir sind erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Wir sind mit eingesetzt. So wie Jesus über die Mächte, über die Gewalten thront, wie er regiert, so haben wir als Gläubige mit Jesus auch die Vollmacht eben über diese Mächte, über diese Gewalten. Wir müssen uns nicht mehr vom Satan, vom Geist dieser Welt beherrschen und ja, kaputt machen lassen, sondern in Christus haben wir die Vollmacht. Wir sind schon Sieger. Wir leben dieses Auferstehungsleben und wir dürfen wissen, wir dürfen darauf vertrauen. Wir dürfen absolut sicher sein. Der Tod wird uns nicht halten können. Wir sind schon bei Christus, wir sind schon im Himmel. Und zum Schluss macht Paulus dann nochmal diesen Ausblick. Weg vom Leben jetzt, hier auf der Erde, hin auf das, was noch kommen wird. Und er steigert es eben noch einmal. Und er schreibt, damit er in den kommenden Zeiten er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. wo er den Blick darauf richtet, was wir auch empfangen werden, wenn wir bei Gott sein werden, in der himmlischen Herrlichkeit, die uns in der Bibel wirklich wunderbar vor Augen gestellt wird und immer wieder beschrieben wird, wie schön, wie genial, wie absolut herrlich es bei Gott sein wird. Und das ist für uns wichtig, dass wir immer wieder neu auch diesen Blick auf die Ewigkeit richten. Die Bibel sagt uns, wir leben hier vielleicht 70, 80 Jahre. Es kann auch sein, dass es kürzer ist durch Schicksalsschläge. Aber was wirklich zählt, ist die Ewigkeit. Und da richtet Paulus immer wieder diesen Blick auf die Herrlichkeit im Himmel. Das war auch das, was die ersten Christen damals so ermutigt hat. Die ersten Christen haben von Anfang an Verfolgung erlebt. Sie sind unterdrückt worden. Die Jünger Jesu sind bis auf den Apostel Johannes alle gestorben, haben für ihren Glauben sterben müssen. Und das war aber das, was den Gläubigen Hoffnung gemacht hat, dass sie gesagt haben, auch wenn wir jetzt leiden müssen, auch wenn wir jetzt schwierige Zeiten durchmachen müssen, wir wissen uns erstens von Jesus getragen und geliebt, aber dann der Ausblick auf den Himmel, wo sie gesagt haben, diese Leiden in dieser kurzen Erdenszeit, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zur herrlichen Ewigkeit bei Jesus. Das war das, wo Paulus gesagt hat, am liebsten wäre es ihm, dass er schon bei Jesus wäre, dass er schon im Himmel wäre, dass er die Gegenwart von Jesus schon genießen könnte. Er sagt dann, er weiß, er muss noch hierbleiben, er hat noch einen Auftrag, er muss noch viele, viele andere mit zu Jesus nehmen. Und das ist auch, hat einmal ein bekannter Pastor gesagt, die einzige Existenzberechtigung, die wir als Gemeinde haben. Das ist Mission, das ist, dass wir diese gute Nachricht weitergeben. Ansonsten wäre es für uns alle am besten gewesen, dass wir nachdem wir einen Schritt zu Jesus gemacht haben, nachdem wir wiedergeboren worden sind, gleich zu Jesus gegangen wären. Aber Jesus sagt zu uns als Gemeinde, nein, er braucht uns noch hier. Er braucht uns als dieses Hoffnungsschiff, als dieses Rettungsschiff. Er braucht uns, damit viele, viele andere Menschen diese wunderbare Botschaft, diese wunderbare Nachricht von der Liebe Gottes und von seinem Rettungsplan erfahren. Aber Gott will, dass wir uns trotzdem auch schon darauf freuen, dass wir uns darauf freuen, dass wir mal bei Jesus sein werden. Dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen werden. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist was, das prägt nicht unbedingt meinen Alltag. Also wenn ich in der Früh aufwache, ist nicht mein Gedanke, super, ich freue mich auf den Himmel, ich freue mich drauf, bei Jesus zu sein, sondern das ist weit, weit weg. Ich habe dann auch so ehrlich sein müssen, zum Beispiel nach der Hochzeit mit meiner Frau, ich habe mir gedacht, ui, das wäre jetzt echt böse, wenn Jesus kurz vor der Hochzeitsreise wiederkommt. Weil ich mir gedacht habe, Himmel ist gut, ich freue mich drauf, aber Hochzeitsreise wäre jetzt auch toll. Und wir dürfen uns ja auch über diese Dinge freuen. Aber trotzdem soll man ergriffen sein, begeistert sein von dem, was auf uns warten wird. Wir sollen wie Paulus diesen Blick auf diese ewige Herrlichkeit bei Jesus richten. Und dann wissen wir auch, dass egal was in unserem Leben noch passieren wird, an Leid, an schwierigen Situationen, an schlimmen Schicksalsschlägen, das fällt alles nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit auf uns warten wird. Diese Ewigkeit beim Vater, diese Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus Christus, wo wir überreich beschenkt werden. Und Paulus überschlägt sich hier jetzt wieder im Griechischen mit diesem überschwänglichen, unfassbaren Reichtum seiner Gnade und Güte. Gott gibt uns alles, was er uns geben kann. Gott liebt es, uns zu beschenken, und das werden wir vor allem in der Ewigkeit genießen dürfen. Das ist wirklich was wir mitnehmen dürfen, dass wir dankbar sein dürfen für das, was Gott durch Jesus jetzt schon in unserem Leben wirkt, in unserer Gemeinde wirkt, aber dass wir dann auch diesen Blick auf die Ewigkeit richten dürfen und dass wir wissen dürfen, ja, wir steuern auf diese ewige Herrlichkeit zu und dürfen dann in alle Ewigkeit die Gemeinschaft mit unserem liebenden Vater genießen. Amen. Und wir wollen jetzt im Anschluss an die Predigt, wollen wir Gebetszeit machen, ich darf euch wieder ermutigen, wer will, dass ihr euch in Gruppen zusammenstellt, es werden die Gebetsanliegen werden aufgeblendet mit einer Folie. Wer Zeit für sich haben will fürs Gebet, kann das natürlich auch alleine tun. Und ja, Stefan und das Musikteam werden die Gebetszeit dann abschließen.